온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
스티멘 아웃 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und herzlich willkommen zum Onda-Info-Spezial. Es wird um die Frauengefängnisse in Argentinien gehen. Wir haben uns gefragt, wer sitzt da eigentlich drin und was passiert da so? Dafür haben wir Interviews gemacht mit Gefangenen, Unterstützerinnen und Wissenschaftlerinnen.
Außerdem haben wir uns angeguckt, wie eigentlich das Leben im Knast aussieht, der Alltag, mit was für Repressionen die gefangenen Frauen zu kämpfen haben, wie das Gesundheitssystem aussieht und so weiter.
Dann gibt es auch noch einen zweiten Teil. Worum wird es darin gehen?
Ja, wir haben so viel Material gehabt, dass wir jetzt statt eine halbe Stunde zweimal eine halbe Stunde machen. Und im zweiten Teil geht es darum, dass wir einfach Lagasche interviewt haben. Das ist eine der bekannteren einsitzenden Gefangenen, Karina Germano. Dann haben wir noch Unterstützungsgruppen interviewt und mal gefragt, wie sie das machen mit dem Widerspruch zwischen konkreter Solidarität und fundamentaler Kritik am Gefängnissystem.
Frauengefängnisse in Argentinien. Ezeiza, internationaler Flughafen im Südwesten von Buenos Aires, Argentinien. Für viele steht dieser Ort für den Aufbruch in die weite Welt. Für hunderte Frauen bedeutet er die Abkehr von dieser. Hier in Ezeiza befinden sich drei der insgesamt acht argentinischen Staatsgefängnisse für Frauen. Die Einheit 3, 31 und das Modul 5. Hinzu kommen Provinzgefängnisse und andere Festnahmezentren wie Kommissariate, die de facto auch als Gefängnisse genutzt werden.
Über 800 gefangene Frauen befinden sich zurzeit in den Staatsgefängnissen, noch einmal so viele in den Provinzgefängnissen sowie unzählige Frauen in den anderen Festnahmezentren, die statistisch nicht erfasst sind. Doch wer sind diese Frauen? Karina Germano alias Lagasche, Gefangene der Einheit 3 in Ezeiza, beschreibt die Gefängnisbevölkerung wie folgt.
La gran mayoría de la población viene de una parte de la sociedad muy excluida.
Der größte Teil der Gefangenen kommt aus Teilen der Gesellschaft, die stark ausgeschlossen werden. Hier wird die Armut kriminalisiert. Fast 80% der Frauen sitzen hier wegen Beschaffungskriminalität. Außerdem sitzen hier viele Ausländerinnen, die am Flughafen wegen des Transports von Drogen festgenommen werden.
Annabella Musedi, Mitarbeiterin des Zentrums für rechtliche und soziale Studien CELS, fügt noch Ergebnisse einer Studie über die Situation von weiblichen Gefangenen in Staatsgefängnissen hinzu.
Hinsichtlich der sozialen Exklusionen haben wir in den Interviews mit den Frauen feststellen können, dass die meisten Frauen Mütter sind, in der Mehrzahl alleinerziehend und durchschnittlich drei Kinder zu versorgen haben. Über die Situation der Arbeit kann man sagen, dass die Frauen prekär beschäftigt waren, oft im informellen Sektor mit sehr schlechten Löhnen. Im Bereich Bildung zeigt sich, dass nur 36% die Mittelschule beendet haben. Und eine von fünf Frauen sagt, dass sie die Grundschule nicht abgeschlossen hat.
Der Strukturwandel der Familie hin zu alleinerziehenden Müttern bedeutet eine Dreifachbelastung für die Frauen. Geld verdienen, Haushalt, Kinderversorgung. Besonders die finanzielle Not führt zu informellen Arbeitsverhältnissen, oft im Drogenhandel. Dazu Annabella Musedi.
In vielen Interviews können wir hören, dass vielen Frauen eine Summe angeboten wurde, was für sie bedeutete, dass sie ihr Haus fertigstellen konnten im Tausch dafür, dass sie Drogen über die Grenze schmuggeln.
Heute sitzen 70% aller Frauen wegen des Vorwurfs oder des tatsächlichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Bei den Nicht-Argentinierinnen steigt die Rate auf 90%. Während die Argentinierinnen überwiegend wegen Drogenverkaufs in ihren Stadtteilen angeklagt sind, sind es die Nicht-Argentinierinnen wegen Drogenschmuggels. Sie werden häufig als sogenannte Mulas, als Lasttiere benutzt. Die exponierten Frauen stehen dabei in der Hierarchie des Drogenhandels ganz unten.
Die Verschärfung des Betäubungsmittelgesetzes Ende der 1980er Jahre hat sich hinsichtlich der Eindämmung des Drogenhandels sowie der Produktion als ineffizient erwiesen. Äußerst selten werden Drahtzieher und Großhändler belangt. Tatsächliche Ergebnisse dieser Drogenpolitik sind die Überlastung der Gerichte und Gefängnisse sowie die verschärfte Marginalisierung ohnehin verletzlicher Bevölkerungsteile.
Der Überlastung der Gefängnisse liegt ein Missbrauch der Untersuchungshaft zugrunde. Mehr als die Hälfte der Insassinnen ist nicht verurteilt und wartet seit Monaten oder gar Jahren auf ihr Gerichtsverfahren. Dieses Problem hat auch das CELS erkannt. Annabella Musedi berichtet.
Das Thema der Untersuchungshaft ist auf nationaler sowie provinzieller Ebene seit langem ein Problem in Argentinien. Die U-Haft soll nur in Ausnahmefällen angewendet werden, dann, wenn Fluchtgefahr besteht. Aber in der Praxis gibt es eine starke Tendenz, zu diesen Mitteln zu greifen. Ein weiteres interessantes Ergebnis der Studie ist, dass neben der hohen Rate an Frauen, die in Untersuchungshaft sitzen, die meisten Ersttäterinnen sind und nicht wegen Verbrechen angeklagt sind, die die Anwendung von Gewalt einschließen. Die Auswirkung, die die Strafen auf die Frauen und ihre Familien haben, ist damit unverhältnismäßig zu den Straftaten, für die sie angeklagt sind. Wir treten für die Notwendigkeit ein, dass Frauen, die Ersttäterinnen sind und für kleine Strafbestände wie Drogenhandel und so weiter angeklagt sind, nicht direkt eingesperrt werden, sondern Alternativen geschaffen werden.
Primarias que estén detenidas por delitos relacionados con el narcotráfico y demás, se revea la opción de que inmediatamente tengan una condena de cumplimiento efectivo, digamos, sino que se piense en otras alternativas.
Der Alltag in argentinischen Gefängnissen ist geprägt von der Missachtung der Grund- und Menschenrechte. Was es bedeutet, eingesperrt zu sein, erzählen uns unter anderem Norma Pallavicino aus dem Provinzgefängnis Tucumán und Karina Germano alias La Gache aus der Einheit 3 in Ezeiza.
Un día en la cárcel empieza a las 6 de la mañana levantarse a las 7 de la mañana.
Ein Tag im Gefängnis beginnt um 6 Uhr mit dem Aufstehen. Um 7 Uhr kontrollieren die Wächter, ob wir alle da sind, ob in der Nacht nicht jemand geflohen ist oder einer etwas passiert ist. Aufstehen und jeden Tag den Mut aufbringen, die Dinge durchzustehen, die am Tag passieren. Um 7:30 Frühstück, danach die Werkstätten.
Hier zählen sie dich den ganzen Tag. Die erste Zählung ist um 7:45 morgens. Sie zählen die ganze Zeit die Leute, damit auch keine fehlt. Um 9 Uhr müssen wir am Arbeitsplatz sein.
Gesetz 24660, Artikel 107. Die Arbeit richtet sich nach den folgenden Prinzipien: Förderung der Ausbildung und Verbesserung der Arbeitsweisen, Weiterbildung der Internierten für eine Arbeit in der freien Welt.
Das Arbeitsangebot reproduziert die klassischen Geschlechterrollen. Es wird genäht, geputzt und gewaschen. Entgegen des Gesetzes, die Frauen auszubilden, arbeitet die Hälfte der Werktätigen in Arbeitsbereichen, die Hilfsarbeiterinnenniveau haben und die Frauen nicht auf den Arbeitsmarkt vorbereiten. Dazu Lucas González vom Unterstützungsnetzwerk für Gefangene.
Hier gibt es viele kleine Unternehmen, die vor allem Einzelteile zusammensetzen lassen. Die Armen, die im Gefängnis sitzen und irgendwann wieder eingegliedert werden sollen, produzieren Artikel zu einem geringeren Preis. Ein Multinationaler ist Zanella, eine Motorradfabrik. Sie lässt Getriebe für Beschleuniger, Tachometer, Ölstandanzeiger und so weiter fertigen.
Die Arbeit im Gefängnis ist für alle Verurteilten verpflichtend.
Für die Angeklagten ist sie freiwillig. An erster Stelle steht jedoch die finanzielle Notwendigkeit. Denn ohne Geld kann man sich und seine Angehörigen nicht versorgen.
Hier ist die Arbeit Sklavenarbeit. Das sind die schlechtesten Verträge und Bildung wird nicht als Arbeit anerkannt. Aber man ist hier auf Arbeit angewiesen, weil die meisten Insassinnen Mütter sind. Das Wenige, was die verdienen können, ist, um die Familien draußen zu ernähren.
Gesetz 24.660, Artikel 120. Das Gehalt darf nicht unter 3/4 des gesetzlichen Mindestlohns liegen, wenn die Arbeit dem Staat oder gemeinnützigen Einrichtungen zugutekommt. Im Fall privater oder halbstaatlicher Arbeitsplätze muss der Lohn ebenso hoch sein wie in der freien Welt.
Ein weiteres Recht, das missachtet wird. Real liegt der Verdienst unter dem Mindestlohn. Davon wiederum bekommen die Gefangenen nur einen kleinen Teil ausbezahlt. Der Großteil wird für die Unterbringungs- und Verpflegungskosten im Gefängnis abgezogen.
Es ist sehr schwierig, von der Arbeit wegzukommen, um zu studieren. Sie wollen nicht, dass jemand weggeht, denn hier wird im Akkord produziert. Wir haben Verträge als Tagelöhner und werden pro Stunde bezahlt. Das heißt, wenn du vom Arbeitsplatz weggehst, wollen sie dir das abziehen. Wenn du es dann doch schaffst zu studieren, hängt es davon ab, in welchen Kurs du kommst. Primar-, Sekundarstufe oder universitäre Ausbildung. Die haben alle unterschiedliche Zeiten.
Gesetz 24.660, Artikel 133. Von Beginn des Gefängnisaufenthaltes wird dem Gefangenen das Recht auf Bildung und die Aneignung nötiger Mittel zugesichert, die seine Bildung und seine Unterrichtung wahren, stimulieren und verbessern.
Trotz dieses Gesetzes gaben bei der besagten Studie 64% der Gefangenen an, nicht an Bildungsangeboten teilzunehmen, obwohl über 60% die verpflichtende Mittelschule nicht abgeschlossen haben. Hauptgrund dafür sind die Arbeitszeiten, die sich oft nicht in Einklang mit den Schulkursen bringen lassen. In anderen Gefängnissen ist die Lage teilweise noch defizitärer, so im Provinzgefängnis Tucumán. Silvia Fernandez stellt fest:
In cuanto a educación,
dieses Jahr gibt es kein Angebot im Bereich Bildung.
Und Fernando Constanje, Dozent im gleichen Provinzgefängnis, konstatiert:
Im Gefängnis benutzt man statt dem Wort Rechte das Wort Wohltat. Wohltaten bezeichnen etwas Zusätzliches, etwas, das man auch streichen kann. Die Bildung beispielsweise ist kein Recht, sondern eine Wohltat, die man vorenthalten kann. Deswegen benutzen sie das Wort Wohltat statt Rechte.
Die Wahrung der Rechte der Gefangenen scheitert oft schon daran, dass sie diese gar nicht kennen. Nur knapp 20% der Frauen kennen ihre Rechte und allein die Hälfte von ihnen weiß, wie man eine Anzeige stellt, wenn ihre Rechte verletzt wurden.
El derecho a la salud.
Das Recht auf Gesundheit ist ein Desaster, denn das medizinische Zentrum hier funktioniert nicht. Es gibt viel ärztliche Unachtsamkeit und viele Tote wegen dieser Fahrlässigkeiten. Hinzu kommt die Abteilung der internen Sicherheit mit einem Disziplinarreglement, das über allem steht, über der Gesundheit, der Arbeit, der Bildung.
Viele Frauen erhalten trotz Beantragung eine unzureichende oder gar falsche Behandlung. Die Frauen kritisieren, dass es keine Anamnese gibt, die ÄrztInnen respektlos mit ihnen umgehen oder sie gar angreifen. Viele erzählen, dass es keine Untersuchung gab, weil die ÄrztInnen sie nicht anfassen möchten und eine Selbstdiagnose verlangen.
Im Jahresbericht 2010 der autonomen Staatsbehörde Procuración Penitenciaria, die die Einhaltung der Menschenrechte von Gefangenen beobachtet, wurde das Phänomen der unnötigen Injektionen angeklagt.
Durchschnittlich wird in der Einheit 3 allen Frauen alle 10 Wochen eine Injektion verabreicht, was für eine systematische Verletzung der Frauenkörper spricht, wo in den meisten Fällen auch Salben oder Tabletten geholfen hätten. Hygienische Mängel, enges Zusammenleben und schlechte Ernährung wirken sich zusätzlich negativ auf die Gesundheit aus.
Son las 23 p.m. La luz se apaga, me acuesto y espero que nadie mire. Corro la ventana y veo la autopista. Pasa un Mercedes-Benz con acoplado y si tengo suerte, un American Airlines sobrevolando. Creo estar en el Sheraton, en la suite presidencial, pero no, estoy aquí. Ezeiza, apartado 31, suite 17, de Sol.
Pero entre estudios y trabajo a las 6 de la tarde tiene que terminar todo.
Egal was passiert, um 18 Uhr müssen Arbeit oder Studium beendet sein. Um 18 Uhr geht es zurück in unsere Abteilung, wo wir bis zum nächsten Morgen eingesperrt sind. Dann gibt es eine erneute Durchzählung um 19.45 Uhr. Dann gibt es noch eine Zählung um 22 Uhr und dann wieder morgens um 7:45. Der Hof ist für uns bis 21 Uhr offen. Bei den anderen Abteilungen wird er schon um 19 Uhr geschlossen. Das heißt, wenn du um 18 Uhr ankommst, hast du eine Stunde Zeit auf dem Hof. Wir dürfen selber kochen und können im Gefängnis auch Dinge einkaufen. Es gibt zwar auch Essen aus der Großküche, aber das ist ungenießbar. Die, die arbeiten, können sich Essen kaufen und sich selber zubereiten.
Entonces, las que trabajamos nos podemos comprar la comida para cocinarnos nosotras.
Requisas hay en todas las noches, pero sí una requisa leve para saber qué hay adentro, porque no se puede tener adentro el pabellón cosas, qué sé yo, cigarro, no se puede fumar adentro.
Durchsuchungen gibt es jeden Abend, aber nur die kleinen. Es gibt Dinge, die man in der Zelle nicht haben darf. Zum Beispiel darf man drinnen keine Zigaretten rauchen, Spiegel, Pinzetten darf man nicht haben. Diese Durchsuchungen gibt es jeden Abend, bevor wir eingeschlossen werden. Die großen Durchsuchungen gibt es alle 3 Monate. Oder wenn irgendwas Komisches passiert oder sie es sich einbilden. Sie krempeln alles um. Die Matratzen, die Kleidung, sie schmeißen alles auf den Boden. Sie öffnen die Thermoskanne, sie durchsuchen alles. Sie bringen dich ins Bad, ziehen dich aus und gucken überall nach und sehen alles von dir.
Te abren los termos, te revisan todo, te llevan al baño, te desnudan, te ven todo.
E le lacrime del sole scintillanti.
In der CELS-Studie konnte die Forschungsgruppe herausfinden, dass über 1/4 der Gefangenen Leibesvisitationen, die das Nacktausziehen und die Kontrolle der vaginalen und analen Körperöffnungen einschließt, sehr häufig ausgesetzt sind. Diese Leibesvisitationen verstoßen gegen das internationale Menschenrecht, welches in Argentinien Verfassungsrang besitzt. Alcida Dadocchi, Direktorin der Soziologie an der Universität Buenos Aires und Leiterin der Gefängnisuniversität, weist vehement auf die systematischen Verletzungen der Rechte hin.
Ich habe lange dafür gebraucht zu wissen, dass die Gefangenen sich bei den Durchsuchungen immer vor vielen Leuten des Personals ausziehen müssen und das Personal hat sie dann 10, 15 Minuten so stehen lassen und angeschaut. Sie haben nichts gemacht, sie nicht durchsucht. Sie leugnen die schlechte Behandlung, die Folter. Das ist das Schlimmste. Und wenn sie es nicht leugnen, wird es wie ein Einzelfall dargestellt. Das sind keine Einzelfälle. Das sind systematische Praktiken, das konnten wir darlegen.
O sea, el 64,3% padecieron agresiones físicas.
64,3% der Gefangenen waren in den Staatsgefängnissen physischen Aggressionen ausgesetzt. Das bedeutet, dass wir es mit einem Problem institutioneller, staatlicher und aktueller Gewalt zu tun haben. Das gehört nicht der Vergangenheit an. Es wird immer Gefängnisse geben, aber uns auch. Vielleicht werden wir es nicht schaffen, der Folter ein Ende zu bereiten, aber wenigstens werden wir sie nicht vertuschen.
Das Problem mit den Haftbedingungen hier ist, dass die argentinischen Staatsgefängnisse militarisiert sind. Auf der ganzen Welt gibt es davon nur 5 Länder und eins davon ist Argentinien. Das heißt, es gibt ein Disziplinarreglement, das militärisch und nicht zivil ist.
Erzählt die Gefangene Lagasche. Die meisten Strafen werden wegen des Verstoßes gegen den Artikel 16 des Disziplinarreglement, dem nicht korrekten Verhalten und fehlender Zurückhaltung bei Handlungen und Wortwahl gegenüber anderen Personen, verhängt. Die Sanktionen setzen dort an, wo es die Gefangenen am stärksten trifft. Telefonverbot mit den Kindern oder Isolationshaft in einem fensterlosen Raum ohne künstliches Licht und ohne jeglichen sozialen Kontakt. Die Androhung, in ein abgelegenes Gefängnis verlegt zu werden, ist ein weiteres Druckmittel. Das System von Zuckerbrot und Peitsche macht das Gefängnis für die Frauen zu einem Labyrinth fingierter Gehorsamkeit.
En relación a lo que significan las horas de encierro y los lazos con el afuera, que es, digamos, lo que de alguna forma es lo único que te permite soportar el encierro.
Wenn man die Stunden des Eingeschlossenseins mit den Verbindungen nach draußen betrachtet, ist es auf eine Art und Weise das Einzige, was ihr ermöglicht, das Eingesperrtsein zu ertragen.
Sagt Lucas González vom Unterstützungsnetzwerk für Gefangene zum Thema Besuch. Ohnehin bekommen die Frauen im Allgemeinen selten Besuch. Oft sind die Anreisekosten zu hoch, die Zeit zu knapp oder man will sich nicht den entwürdigenden Leibesvisitationen aussetzen. Dazu Annabella Musseri und Lucas González.
Man sieht häufig, dass die Frauen nicht besucht werden, im Gegensatz zu den Männern. Die Isolierung der Gefangenen erreicht ein Extrem. 44% der befragten Frauen wurden noch nie besucht. Und das Telefon ist oft das einzige Mittel, um Beziehungen aufrechtzuerhalten.
Supongamos de que el horario de visita comienza a las 10 de la mañana, entonces vos tenés que estar ya ahí, por lo menos es recomendable 2 horas antes.
Wenn die Besuchszeit um 10 Uhr anfängt, musst du mindestens 2 Stunden vorher da sein. Du musst dich draußen in einer Schlange anstellen, im prasselnden Regen oder in der größten Hitze. Dann kommst du rein. Die Mitbringsel werden aussortiert. Nach der Aussortierung, was rein darf und was nicht, musst du deine Ausweispapiere und dein Handy abgeben und wirst in einen Raum gebracht, wo du dich nackt ausziehen musst. Deine Kleidung wird durchsucht, um abzusichern, dass du nichts versteckt hast, und sie untersuchen deine analen und vaginalen Öffnungen. Das ist wirklich krass. Das ist eine Form, die Besucher zu entwürdigen.
De la vagina y del culo. Es un esfuerzo y una cosa que sí, que quita mucha dignidad.
A mi padre. Extraño. Tu voz en el teléfono. Sonrisa pequeña. Mates. Escasas palabras. Silencios cargados. Y en la despedida, el gesto. Cortar el jazmín cuando ya me iba. Alcanzarlo al auto. Y tu mano enorme, alzada en la tarde, tendida, de Susana Siri.
Batti come una verità, ritmo
che batte dentro di noi. Ragione, sensazione di verità, ma la vita.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.